Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Herzlich willkommen zum Börsenradio To Go Podcast. Heute ist Mittwoch, 6. März 2024. Aus dem Börsenradiostudio meldet sich Peter Heinrich. Gold-Euphorie, neue Rekorde bei Gold. Wenig Überraschendes hatte, wie erwartet, Fed-Chef Jerome Powell. Gewinn- und Umsatzeinbruch bei DHL, Aktie verliert 6%. Nach zwei Tagen des Abwartens haben die Anleger an der Schweizer Börse in den Kaufmodus geschaltet und hieften den SMI auf ein Jahreshoch von 11.544 Punkten. Die weiteren Schlusskurse. Der Frankfurter Aktienmarkt geht mit einem Gewinn aus dem Handel, naja, ein bisschen. 0,1%, 17.721 Punkte. Im Vorfeld der Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag verlief das Geschäft ruhig. Es wird erwartet, dass die EZB das Zinsniveau bestätigen wird. Und in Wien, der ATX als TR Total Return 7.521, ein Plus von 0,6%.
Gregor Bauer, Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Technische Analysten Deutschlands, VTAD e.V.
Starten wir mit den Rekorden beim DAX. Die Chartanalysen dazu. Der DAX, naja, kurz vor der 18.000er Marke. Wer hätte das gedacht zum 1. Januar? Mit 7 Tagen in Folge momentan auch ein Rekord nach dem anderen. So langsam müsste doch mal eine größere Puste kommen, oder? Wo steht denn momentan der DAX und wo ist das aktuellste, ja, Hoch überhaupt vom DAX?
Also momentan sind wir im Bereich von etwa 17.700 Punkten und das bisherige Allzeithoch hat der DAX am 1. März markiert, und zwar im Tagesverlauf bei 17.816 Punkten. Allerdings ist an diesem selben Tag der DAX dann doch wieder deutlich gefallen, hat also deutlich unter seinem Allzeithoch geschlossen, und die letzten 4 Tage ging es dann eben bergab. Und zwar ist eine deutliche Konsolidierung noch nicht zu erkennen. Erstaunlicherweise, nach dem extremen Anstieg im Februar, pendelt der DAX jetzt seitwärts zwischen etwa 17.700 und dem Allzeithoch bei 17.816. Aber es ist noch keine Tendenz zu erkennen, dass sozusagen eine obere Umkehr eintreten könnte, also ein massiver Kursrückgang. Die Pendelei seitwärts geht noch weiter. Was zeigt das? Das zeigt zum einen, dass die Anleger zwar nicht mehr so euphorisch sind wie im Februar, sondern die Fantasie der Zinssenkung, die Fantasie der Konjunkturerholung und der Inflationsrückgangs ist enthalten. Aber die Anleger denken eben anscheinend nicht, Investoren, dass jetzt der DAX deutlich einbrechen wird. Also es gibt keine Panikverkäufe. Im Moment ist ganz klar Halten angesagt. Und für die Anleger, die mittreten wollen, neue Long-Positionen würde ich erst eingehen, wenn der DAX doch das bisherige Allzeithoch deutlich ausnimmt. Also vielleicht bei 17.830 Punkten etwa. Sollte aber der Index unter, ich würde sagen, 17.600 Punkte fallen, ein bisschen atmen muss er, dann scheint sich die Stimmung zu drehen. Und dann können Anleger eben auch mal auf einen fallenden DAX setzen, mit welchem Instrument dann auch immer. Eventuell auch gehebelt.
Die Börsenlage im Detail. Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets, fasst die aktuelle Lage am Markt prägnant zusammen. Trotz der nervösen Tech-Aktien in New York, die ein gewisses Zögern an den Märkten signalisiert, bewegt sich der DAX robust in einer Spanne, die eine baldige Attacke auf das Allzeithoch von 18.000 Punkten verspricht. Sollte der DAX allerdings unter 17.600 Punkten rutschen, könnte es schnell abwärts gehen. In den USA bleibt die Geldpolitik dank Fed-Chef Powell vorsichtig. Eine Zinssenkung könnte im Laufe des Jahres anstehen, abhängig von der Inflationsentwicklung. Die Anleger sollten also geduldig bleiben und ihre Strategie beibehalten. Bitcoin und Gold zeigen unterschiedliche Signale bezüglich der Anlegerstimmung. Während Bitcoin mit neuen Höchstständen den Risikoappetit der Anleger unterstreicht, signalisiert das Rekordhoch beim Goldpreis eine Suche nach Sicherheit vor dem Hintergrund wachsender weltweiter Schulden und einer potenziellen Schwächephase des US-Dollars.
Florian Müller, Geschäftsführer der Solid4 GmbH.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Man muss fast schon sagen, staunt Peter Heinrich über den aktuellen Goldpreis. Wir haben einen neuen Rekord gesehen. Wo steht der neue Rekord und wo ist Gold jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews?
Ja, Peter, vielen Dank für das Interview. Wir haben die letzten paar Tage einen fulminanten Anstieg gesehen bei Gold. Wir haben jetzt gestern den Höchstpreis bei über $2,140 im Peak gesehen. Also auch hier ein neues Allzeithoch in der Anlageklasse. Ist schon fast gruselig, dass der Anstieg so in kurzer Zeit nach oben katapultiert worden ist. Aber natürlich für unsererseits sehr erfreulich.
Was sind denn die Begründungen? Also warum hat Gold so einen Lauf?
Ja, gute Frage. Also ich denke, das hat mehrere Gründe. Wir haben auch recherchiert bei uns. Einerseits sind die US-Wirtschaftsdaten doch schlechter als erwartet ausgefallen, was das ISM, das Verbrauchervertrauen, betrifft. Und damit verbunden natürlich die Euphorie, dass die Notenbanken dann doch in ihrer Zinspolitik bald umschwenken werden, sprich Zinssenkungen ab Mitte des Jahres dann in Kraft treten, und das beflügelt jetzt im Vorfeld anscheinend schon den Goldpreis. Ansonsten haben wir auch die physische Nachfrage seitens der Notenbanken, die ja auch wieder im Rekordjahr 2023 über 1000 Tonnen Gold gekauft haben, und last but not least als dritter Punkt natürlich die geopolitischen Spannungen, die ja auch immer mehr eskalieren und da auch die Gefahr besteht, dass sich hier ein Drohszenario anbahnt.
Ist das wirklich so? Gerade mit dieser politischen Lage, wenn ich jetzt zurückblicke, hat sich eigentlich seit November, Dezember nichts geändert.
Das stimmt schon. Also weltweit haben wir doch schon einige Unruheherde. Leider kommt keine ruhige Phase in diese ganzen geopolitischen Spannungen rein, also keine Deeskalation. Ja, das ist sozusagen auch ein Grund, wieso sich eigentlich der Goldpreis sehr, sehr stark auch schon seit ein, zwei Jahren hält. Wir haben ja immer noch rekordhohe Zinsen. Eigentlich ist ja erst die Phase mit steigenden Goldpreisen die, dass wenn die Zinsen anfangen zu sinken, weil dann natürlich andere Anlageklassen wieder unattraktiver werden. Ne, wir haben ja immer noch gute Zinsen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, auf Tages- und Festgeldkonten. Die Zeiten werden aber auch in Bälde vorbei sein.
Starten wir mit den Firmenmeldungen. DHL verzeichnet einen deutlichen Gewinn- und Umsatzeinbruch. Nach Jahren des Booms muss der Logistikriese einen Rückgang auf 81,8 Milliarden Euro Umsatz und 6,3 Milliarden Euro operativen Gewinn hinnehmen.
Hallo, ich grüße Sie. Mein Name ist Martin Ziegenbalg. Ich leite die Investor Relations Funktion hier in der DHL Group.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Ich grüße Sie. Hallo. Unsere Themen heute: die Jahreszahlen bei DHL Group. Solider Ausblick. Wie war das Jahr 2023? Was sind die Herausforderungen? Die DHL Group, darunter auch die Deutsche Post. Ja, an den Namen muss ich mich immer noch gewöhnen, muss ich gestehen. 2023 operativ wurden 6,3 Milliarden Euro EBIT verdient. Im Jahr zuvor hatte man noch 8,4 Milliarden in den Büchern. Zitat von ihrem CEO: Das Jahr 2023 stand im Zeichen einer schwachen Weltwirtschaft und vor allem eines schwachen Welthandels. Selbst unter diesen Rahmenbedingungen haben wir unsere Jahresziele erreicht. Was sind denn aus Ihrer Sicht die großen Unsicherheitsfaktoren für DHL?
Also die Haupttrends, die wir beobachten, sind in der Tat, und das meinte dann auch unser CEO, der Herr Meyer, wir haben ja jetzt erlebt eine außergewöhnlich lange Phase unterdurchschnittlichen Wachstums in der Weltwirtschaft, eigentlich in allen Regionen. Das ist die europäische Situation. Deutschland technisch, glaube ich, sogar in der Rezession, aber Europa insgesamt noch nicht mit einem Aufschwung. In den USA war das Thema in 23 ein konjunktureller Abschwung, sieht eher nach einem Soft Landing aus, aber nichtsdestotrotz ein Landing, eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivitäten. Nun ja, und die Wiederöffnung des chinesischen Marktes hat auch keine nennenswerte Dynamik in den Welthandel im Jahr 2023 gebracht. Wir haben das bei uns gesehen in den Geschäften, wo wir B2B, also die Wirtschaftsgüter, die unter den Unternehmen gehandelt werden, transportieren. Hier liegen wir nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau und auch unter dem Niveau, das wir vor der Pandemie zuletzt in 2019 gesehen haben. In den B2C-Geschäften, also wo wir direkt am Thema E-Commerce und Belieferung der Endkunden befasst sind, haben wir zumindest im vierten Quartal eine ganz gute, normale, saisonale Entwicklung gesehen. Mehr aber auch nicht. So, und diese Phase der wirtschaftlichen Schwäche weltweit, die ist so lang, wie wir es eigentlich seit der Finanzkrise 2008/09 nicht mehr gesehen haben. Nichtsdestotrotz ist unser Konzernergebnis immer noch über 6 Milliarden, deutlich über irgendeinem Ergebnis, das wir je vor der Pandemie erreicht haben. Und das unterstreicht, glaube ich, jetzt auch in dem Umfeld, dass die Leistungsfähigkeit des Konzerns sich erheblich verbessert hat in den vergangenen Jahren.
Lufthansa bleibt außerhalb des DAXes. Die Hoffnung auf eine Rückkehr in den Leitindex wurde enttäuscht, da es bei der Indexüberprüfung keine Änderungen gab. Symrise spürt den Druck, hohe Rohstoffkosten und Sonderaufwendungen drücken das operative Ergebnis um knapp 2% auf 903 Millionen Euro, trotz eines Umsatzzuwachses von 2,4%. Kommen wir zu Einzelwerten und Chartanalysen. Schauen wir uns Tesla an. Tesla war ja gestern groß in den Schlagzeilen. Die Produktion in der einzig europäischen Tesla-Autofabrik steht nach einem Stromausfall still. Ein Brandanschlag auf einen nahegelegenen Hochspannungsmast hat die Gigafactory ja in Grünheide jetzt erstmal lahmgelegt. Setzt das der Tesla-Aktie schon zu?
Ja, Tesla hat allerdings noch einen anderen Grund. Auch die Nachrichten aus China sind bisher wenig ermutigend. Auch da ist ein Rückgang des Verkaufs von Elektroautomobilen zu verzeichnen. Also Grünheide ein Punkt, aber auch die allgemeine Automobilkonjunktur für E-Autos ist im Moment eher verhalten. Und dieses hat dazu geführt insgesamt, dass Tesla in der Tat aus dem Bereich um $200 aktuell um $180 notiert. Allerdings muss man dazu sagen, genau in diesem Bereich, nämlich zwischen etwa $180 und $175, findet sich eine doch deutliche Unterstützungszone, die noch vom Januar stammt. Und hier könnte sich eben auch eine untere Umkehr jetzt ausbilden. Spekulative Anleger könnten also jetzt auf einen Abprall an dieser Unterstützung nach oben setzen, wobei dann das nächste Kursziel nach oben der Bereich etwa $200 bis $210 wäre. Allerdings ist äußerste Vorsicht geboten, sollte nämlich Tesla doch die Unterstützung nach unten durchbrechen. Würde sagen, ab $170 wird sehr kritisch. Dann gilt auch hier wieder, Trader können dann mal auf einen fallenden Aktienkurs setzen. Jemand, der in Tesla investiert ist, sollte dann mal drüber nachdenken, vielleicht auszusteigen.
Martin Weinrauter, Fondsmanager auf der einen Seite, Vermögensverwalter auf der anderen Seite und immer wieder neu mit dem Interesse im Börsendurchblick auszuloten. Was macht denn der Markt da eigentlich?
Oh, da will ich mal nachfragen. Träges Handelssystem, dynamisches Handelssystem, was bedeutet das?
Träge heißt tatsächlich, es folgt nicht jeder Veränderung im Markt. Man kann sich das vorstellen, wenn man so ein Bild sehen will, in der Schifffahrt ein richtig großer, dicker Tanker. Riesengroß. Die Wellen der Märkte lassen den Tanker und die Wellen lassen den Tanker und lassen auch solch ein Handelssystem vollkommen unbeeindruckt. Erst wenn es richtig zur Sache geht, erst wenn man in den Hafen fährt, erst wenn eine große Richtungsänderung ansteht, reagiert ein Tanker und reagiert ein träges System. Das war im Corona-Crash natürlich genau falsch. Und dynamisch bedeutet das Gegenteil von Tanker, das ist dann eben, naja, ein Schnellboot vielleicht. Sehr flexibel. Schnellboot und schnell trifft es sehr gut, denn genau das macht der GWP-Fonds seit November 2020, sind jetzt gut 3 Jahre. Er folgt schnell und dynamisch den Marktveränderungen. Im Wochentakt geht es rauf und runter mit dem Markt, wir folgen dem Markt. Und diese Dynamik hat dem Fonds richtig gut getan.
Ja, und wie haben Sie dann damit die Rentenmärkte im Griff bekommen?
Gar nicht. Wir haben sie nicht wieder in den Griff bekommen. Wir haben völlig neu angesetzt und da kam AIRC, unser Think Tank, der heute den 10. Geburtstag hat, uns gerade recht. Er hatte ein Modell entworfen für eine Pensionskasse. Die kam zu uns und sagt, naja, wir haben seit Jahrzehnten immer nur lange Anleihen gekauft. Das war für uns in der Pensionskasse genau richtig. Wir haben unseren Zins bekommen. Am Ende wurden die Anleihen zurückgezahlt. Keine große Aufregung, alles fein. Das hatte richtig gut funktioniert. Aber diese Anleihen liefen alle aus und der Zins lief gegen Null. Unerbittlich, kann man sagen. Und diese Pensionskasse hatte keine Aktien. Sie hatte keine Aktien in der Vergangenheit gekauft. Sie hatte keine Bewertungsreserven aufgebaut. Und sie sagt, wir müssen in den Aktienmarkt rein. Und wenn wir rein müssen, wollen wir gern ein schnelles Risikomanagement haben. Dafür haben wir diese Strategie aufgebaut. Und weil Anleihen auch für diese Pensionskasse gar nicht das Thema waren, haben wir ein Dreieck aufgebaut. Wir haben gesagt, wir investieren nicht in deutsche Aktien. Wir investieren in Europa, in den europäischen Aktienmarkt. Und vergleichen dann Europa mit den Vereinigten Staaten. Läuft der S&P 500 besser als der Stock 600, dann gehen die Investments nach Amerika. Und wichtig ist hier natürlich die Währung, denn die Wertentwicklung von US-Aktien kommt in einem deutschen Portfolio nur mal in Euro an. Und darum rechnen wir es um. Wir haben gesehen, dass das spannende Vorteile hat und gerade diese Wirkung, die früher mal gut laufende, langlaufende deutsche Staatsanleihen übernommen haben, übernimmt hier die Währungsseite. Denn es ist eine Erfahrung, wenn es richtig kritisch wird an den Märkten, ziehen die Amerikaner ihr Geld zurück, der Dollar steigt und das ist ein wichtiges Element im Risikomanagement. Indirekt ist es natürlich auch so, klar, der Dollar geht nicht immer hoch. Es gibt Phasen, in denen der Dollar richtig schwach ist. Wenn es so eine richtig große Währungsdrift im US-Dollar gibt, rechnet dieses System es damit automatisch um und hat ein eingebautes Risikomanagement, weil Europa natürlich auf einmal punktet. Keine schwache Währung. Wenn der Dollar fällt, hilft natürlich auch den Aktien in der Vergleichsbewertung.
Huawei setzt Apple unter Druck. Mit einem Verkaufsplus von 64% für sein neues Smartphone Mate 60 greift Huawei Marktanteile von Apple an, dessen iPhone-Absatz um 24% sank. CrowdStrike sorgt für Aufsehen. Ein Kurssprung von 24% im vorbörslichen Handel dank optimistischer Zukunftsprognosen zieht die gesamte Cybersecurity-Branche mit nach oben. Bayer, ich vermute, da werden Sie jetzt gleich sagen, da ist nichts neutral. Ein Strategie-Update hat für die Bayer-Aktie nicht von den Anlegern erhofften Befreiungsschlag gebracht. Es gab eine Kurshalbierung in etwa den letzten 10 Monaten und jetzt verlor die Aktie nochmal und ist quasi auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren. Wie sieht es denn hier charttechnisch aus?
Genau, umgekehrt. Wenn wir jetzt mal anschauen, was, wenn man vergleichsweise jetzt zu den Aktien, die wir eben bei S&P besprochen haben, genau das gegenteilige Szenario, Bayer ist in einem Abwärtstrend und dieser Abwärtstrend ist eben noch nicht durch eine Seitwärtsbewegung sozusagen zum Stillstand gekommen. Das bedeutet, wer short ist, aus irgendeinem Grund, der kann durchaus noch short bleiben, also wer auf fallende Kurse setzt. Denn noch ist überhaupt nicht zu erkennen, wann die Bayer-Aktie sich wieder erholen könnte. Auf der anderen Seite, jemand, der denkt, jetzt ist Bayer billig, jetzt steigen wir ein, der könnte ebenfalls auf dem falschen Fuß erwischt werden. Denn dieses Szenario, dass Bayer billig sein sollte zum Beispiel, hatten wir ja im November letzten Jahres erst, als die Aktie dramatisch eingebrochen ist, dann seitwärts gependelt ist, leicht angestiegen und jetzt nochmal eingebrochen ist. Bayer ist für mich ein typischer Wert draußen bleiben. Das muss man einfach so sagen. Wer noch nicht drin ist, der sollte noch draußen bleiben. Ganz Mutige können vielleicht mal nach dem Kursrücksetzer gestern sagen, okay, wir kaufen mal ein paar Aktien. Aber wie gesagt, das ist immer noch spekulativ, weil es noch kein Konzept gibt, wie Bayer denn in Zukunft aufgeteilt werden soll, da ja die Aufspaltung jetzt vom Tisch ist. Das hat Aktionäre sehr verunsichert. Und es ist noch keine Kursfantasie auf fundamentaler Basis drin, die Anleger jetzt dazu veranlassen könnte, sagen, jetzt kaufen wir. Spekulative Trader können mal eine Position aufbauen. Investoren, würde ich sagen, warten noch ab.
Heute gibt es Jahreszahlen. Nennen wir einfach noch ein paar Zahlen für die Statistiker. Der Umsatz fiel um 10% von 94,4 Milliarden auf 81,8. Das Konzernperiodenergebnis steht bei 3,6 Milliarden. Was werden Sie denn nun an Dividende der Hauptversammlung vorschlagen?
Dieses Ergebnis und diesen Ergebnisrückgang nach dem Rekordjahr 2022 hatten wir ja schon zu Beginn des letzten Jahres prognostiziert und kommen sehen noch als Teil der Normalisierung aus der Pandemie heraus. Daher haben wir für 2022, obwohl wir eine starke Ergebnissteigerung hatten, die Dividende nur relativ gering erhöht, um auch jetzt für 2023 die Kernpunkte unserer Dividendenpolitik einhalten zu können, nämlich eine Ausschüttung zwischen 40% und 60% des Konzernnettoergebnisses und unsere ganz klare Bestimmung, dass wir hier uns um eine Kontinuität der Dividende bemühen. So, und genauso ist es jetzt auch aufgegangen. Wir sehen eine stabile Dividende trotz des doch spürbaren Ergebnisrückgangs und wir bleiben mit 59% auch jetzt am oberen Ende unserer Ausschüttungsspanne. Dazu haben wir, das ist vor dem Hintergrund unserer sehr guten Cashflow-Situation, unser bestehendes Aktienrückkaufprogramm von 3 auf 4 Milliarden bis jetzt Ende 2025 aufgestockt.
Und die Dividende ist 1,85 Euro. Also damit könnten ja eigentlich die Investoren sehr zufrieden sein.
Das ist für sich genommen auch keine schlechte Dividendenrendite. Und ich bin aber froh, weil es gibt ja verschiedene Geschmäcker im Markt und verschiedene Lager. Und ich bin froh, dass wir mit dem Instrument Rückkauf und dem Instrument Dividende beide Lager gut bedienen können, denke ich.
Galdemar wagt den Sprung ans Parkett mit einem geplanten IPO von 2,3 Milliarden Dollar. Könnte der Hautpflegekonzern einen der größten europäischen Börsengänge dieses Jahr markieren?
Ja, mein Name ist Christoph Geier und ich bin immer noch bei der VTAD, der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands. Ich bin da stellvertretender Regionalmanager und zuständig für die Ausbildung für angehende technische Analysten.
Mein Name ist Marc Zoll und ich komme von Franziskaner Helfen und bin mitverantwortlich fürs Produktmanagement und die Kundenbetreuung des Terrasisi Investmentfonds.
Jetzt hatte ich bei euch auf der Seite bei Terrasisi gefunden, der faire Weg, Vermögen zu vermehren. Das springt einen direkt an, wenn man auf die Seite drauf geht. Wie lautet denn jetzt dieser faire Weg? Wo sind da die Wegweiser zum Beispiel?
Also es geht darum, dass wir zum Beispiel an bestimmten Branchen und Sektoren kein Geld verdienen möchten. Also wir möchten daran nicht profitieren, dass geächtete Waffen hergestellt werden. Wir möchten nicht daran profitieren, dass Euthanasieprogramme gefahren werden. Und wir wissen, dass es in dieser Welt nicht möglich ist, solche Systeme, sage ich mal, abzuschalten. Aber es geht darum, ob wir uns dazu entscheiden, daran zu profitieren oder eben nicht. Und deswegen haben wir eine Reihe von Ausschlusskriterien formuliert, wo wir sagen, an diesen Investments wollen wir kein Geld verdienen. Das schränkt das Universum natürlich ein, aber es wird trotzdem Geld verdienen. Und das ist das Spannende.
Erzählt mir nochmal konkret, was für Projekte habt ihr schon gemacht und was für ein Projekt habt ihr noch vor?
Also, wir haben schon unterstützt damals, das war der Urgedanke oder der Anfang, als diese Ahrtalflut war. Da haben wir hier über Franziskaner Helfen dann das erste Mal Geld gesammelt und das war der Anfang. Wir versuchen jetzt um diese 10% der Gewinneaktion herum verschiedene Aktionen zu starten und das haben wir jetzt im vergangenen Jahr insofern gemacht, dass wir da einen Börsenbesuch gegen Spende angeboten haben mit anschließendem Weihnachtsmarktbesuch. Wir waren zusammen im Kino gewesen, in einem Börsenfilm. Dump Money, wer das vielleicht kennt, da ging es um die GameStop-Story. Da haben wir zusammen den Film besucht und waren dann zusammen noch was essen. Also solche Aktionen um diese 10% Kernaktion starten wir. Und im vergangenen Jahr hatten wir einen neuen Rekord bei Spenden erzielen können, nämlich 21.150 Euro. Und da sind wir sehr stolz drauf und das wollen wir natürlich von Jahr zu Jahr toppen.
Hast du mal über den Daumen eine Zahl, was da insgesamt zusammengekommen ist?
Also bei unseren 3 Spendenaktionen sind wir jetzt zusammengenommen über 30.000.
Und was passiert denn mit dem Geld? Wo fließt das denn hin? Was sind das für Projekte? Wer entscheidet das?
Also das legen wir vorher fest, welche Projekte wir haben wollen. Wie gesagt, im ersten Jahr war es die Ahrtalflut. Im zweiten Jahr hatten wir den Kältebus in Düsseldorf. Und wir hatten im dritten Jahr 3 verschiedene Suppenküchen in Düsseldorf, München und Berlin. Mhm. Und dieses Jahr wird es unter dem Motto sein, ein guter Start ins Leben. Da wollen wir Jugendlichen, die benachteiligt sind, helfen, dass die unterstützt werden mit diesen Geldern. Und das haben wir auch an verschiedenen Standorten. Das kann man auf der Homepage der Seite von Düsseldorf, von der Börse Düsseldorf, kann man das alles nachlesen.
Sprechen wir noch einen Wert, SYS Microtech. wird gerade so ein bisschen herabgestuft, ist etwas gefallen. Aber trotzdem, ist SÜSS Microtech so ein bisschen ein KI-Gewinner?
Ja gut, es gibt ja verschiedene Titel, die das haben. Also man hat ja verschiedene Firmen, wo man das ja gar nicht mit auf die Uhr nimmt, ne? Also die jetzt KI implementieren, wo man aber wenig davon hört. Also ich sag mal, die Gewinner von heute, wenn wir über KI reden, das sind ja die in der Regel, die das entweder entwickeln und sagen, wir sind die Größten, wir haben die beste KI oder was auch immer. Oder die eben zum Beispiel Chips anbieten, die schnellsten sind, die besten sind und deswegen kaufen alle diese Chips angeblich. Aber es gibt eben auch andere Firmen und bei SÜSS Microtech, wie gesagt, gefällt uns der starke Aufwärtstrend. Momentan konsolidiert die Aktie. Das führt eben auch zum Gewinnmitnahmen. Aber was mir auch gut gefallen hat jetzt bei der Recherche, war halt, wie der Vorstand besetzt ist. Also die Information, die man dort bekommt, ist wirklich löblich. Also man weiß, wer das ist, was die vorher gemacht haben. Man kann sich den Lebenslauf angucken. Und das zeigt eben, dass die auf dem richtigen Weg sind. Und deswegen ist hier auch in der Zukunft noch viel, viel mehr zu erwarten. Unabhängig, ob es jetzt mal zu einer Konsolidierung kommt oder eben nicht.
Das war's. Die Börse in einer kurzen Zusammenfassung. Naja, was ist die Definition schon von kurz? Aber die Interviews in Langform, die gibt's auf jeden Fall auf börsenradio.de. Bleiben Sie also flexibel und behalten Sie den Markt im Auge. Bis zum nächsten Mal beim Börsenradio To Go Podcast. Und morgen Vormittag gibt's wieder einen Live-Blick aus Wien mit Christian Drastil.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de